Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79, Briefe von Willi, ein Ahlener Bur im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt vom Ahlener Stadtarchiv. Ende September bei Ihnen, Ende September ist es auch für Willi Klump in Westrussland. Seit über einem Monat wartet die Heeresgruppe Mitte darauf, wieder mit Panzertruppen von der Nord- und der Südfront verstärkt zu werden, um ihren Vormarsch nach Moskau fortsetzen zu können. Nun, Ende September, scheint es endlich zu weit zu sein. Die große Schlacht um Kiew geht nach über einem Monat siegreich für die deutsche Wehrmacht vorbei. Kiew fiel bereits am 19. September und 10 Tage später, am 29. und 30. September 1941, fand das Massaker von Babin-Jar statt. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei ermordeten mit der Hilfe der 6. Armee mehr als 33.000 Juden aus dem Großraum Kiew. Die Rote Armee hatte fürchterliche Verluste hinnehmen müssen und zog sich weit zurück. Damit stand der Heeresgruppe Süd, die gesamte Ostukraine, die Krim, ja eigentlich der Weg bis zum Kaukasus, fast offen. Dieser Sieg in der Schlacht von Kiew verleitete das oberste Kommando der Wehrmacht und auch Adolf Hitler zu der Annahme, dass man nun auch noch im Herbst auf die schnelle Moskau würde mit der Heeresgruppe Mitte einnehmen können. Panzertruppen der Heeresgruppe Nord und Süd wurden in der Folge Ende September wieder zur Heeresgruppe Mitte zurückverlegt. Die Heeresgruppe Mitte sollte sich im Oktober auf den Sturm auf Moskau bereit machen. Dazu, liebe Hörer, kommen wir aber erst in der nächsten Folge. Heute schreibt Willi ein letztes Mal seinen Eltern aus Schatalowka am 25. und am 28. September. Ich lese vor. Russland am 25. September 1941. Liebe Eltern, Russland ist überall gleich. Überall Elend und Armut, überall Krieg, überall Zerstörung und überall Instandsetzung und Vorbereitung zu neuen Kämpfen. Dennoch halten sich Stalins Armeen krampfhaft an unserer Front fest. Doch ich glaube fest daran, dass dieses Jahr noch der Feldzug zu Ende geht. Wenn du da dich nicht mal täuschst, Willi. Überall malen Räder und Ketten Russlands Sand. Neue Kolonnen rücken an und ziehen nach vorn. Wenn man die Stimmen unserer führenden Männer aufmerksam hört, dann weiß man, dass der Endkampf beginnt. Werden wir dabei sein? Wir hoffen es. So groß und weit das Land ist, so viel gibt es von ihm zu erzählen. Seid nun geduldig, liebe Eltern, die Zeit ist bestimmt nimmer fern, wenn wir nach Deutschland zurückkehren und dann daheim sein dürfen und sagen dürfen, was wir sahen und erlebten. Ich war gestern in einer größeren Stadt. In ihren Kern war sie von den Bolschewisten in Brand gesetzt und zerstört worden. Dieses rote Pack liefert damit Tausenden der Not und der Kälte aus. Die Haltung der roten Machthaber lässt sich mit dem Charakter eines Mitteleuropäers nicht vergleichen. Das Volk, eine stumpfe, gliederungslose Masse, Intelligenz ausgerottet. Es gibt zwei Kasten im Sowjetreich. Die Kaste der kommunistischen Häuptlinge in Anführungszeichen und das Volk. Die einen haben und sind alles, die anderen nichts. Es wäre Unsinn, an eine Erhebung des Volkes gegenüber seinen Unterdrückern zu glauben. Gerade die Kräfte, die zu einer Erhebung fähig wären, hat Stalin liquidieren lassen. Man kann schlecht von einem russischen Volk und einer russischen Armee reden. Sowas hat Stalin tot gemacht, aber man kann von der grauen Masse des Sowjetvolkes und der Roten Armee reden, die im Osten lebendig sind. Ich habe euch schon früher von der Verzweiflung und Verbitterung geschrieben, mit denen die uns feindlichen Soldaten kämpfen, um Irrtümer zu vermeiden. Nicht alle sind so. Es gibt auch fanatische Kämpfer für den Bolschewismus, Angehörige der Kommunistischen Partei, in Klammern, es waren nur wenige Millionen, hatten natürlich ihre Vorrechte. Ihnen ging es weit besser als dem Großteil der Bevölkerung. Soweit diese Leute kämpfen, kämpfen sie wohl aus Überzeugung. Denn warum sollen sie für Stalin nicht fechten, wenn es ihnen unter ihm gut ging? Schließlich haben seit der Revolution fast 25 Jahrgänge die Reife erreicht. 25 Jahrgänge fast sind in die Welt gewachsen, ohne zu wissen, wie es außerhalb der Sowjetunion aussieht. Ich habe euch schon von der Erziehung in der Armee geschrieben. Der russische Mensch, der heute noch drei Viertel auf dem Lande wohnt, hat keinen Weitblick. So wie sich die strohgedeckten, schmutzigen Holzhäuser an die Erde ducken, so ist der Russe der weiten Erde um sich fremd mit den Gedanken, denn sie durchreichen nur die Frage seiner näheren Umgebung. Wird es euch nun allmählich klar, welche guten Früchte Stalin da ernten konnte? In der Vergangenheit haben die Sowjets die europäische Öffentlichkeit sehr gut über die Lage in ihrem Land hinweggetäuscht. Nur bei uns in Deutschland redete man von der wahren Lage, doch viele Leute wollten solche schrecklichen Zustände einfach nicht glauben. Als ich in Berlin war, stand ich unter den Linden vor der Intouristik Reisebüro, also die staatliche Reiseagentur der Sowjetunion. Eine Fremdenpropaganda wurde hier in den Schaufenstern agiert, wie ich mir es höchstens für einen fremden Verkehrsstaat wie die Schweiz gefallen ließe. In großen Plakaten wurde das Sowjetreich und seine Sehenswürdigkeiten gepriesen. Petersburg, Moskau, das Dnieper-Kraftwerk, die Krim, die Kornkammer, Ukraine. Unsere Erlebnisse sprachen diesen Attrappen, diesen Fangstücken, diesen Bravourstückchen Hohn. Das war alles Bluff. Ich habe schon vor Jahren, als ich Dwingers und Gott schweigt las, an die Wahrheit dieses Buches geglaubt. Die Bestätigung dafür hielt ich hier. Es muss wirklich so gewesen sein. Sie erinnern sich, Dwinger, dieser Russland-Kenner, der auf Seiten der Weißen im Bürgerkrieg gegen die Rote Armee nach dem Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Weiter bei Willi. Liebe Eltern, ihr wisst, alle eure Post macht mir eine große Freude und ich danke euch immer herzlich dafür. Diesmal erhielt ich ein Päckchen von euch und Brötle, Feigen, Schokolade und Bonbons. Die Leckerbissen waren prima. Ich glaube, im Weltkrieg war die Verpflegung der Truppen weit nicht so gut. Wir bekommen genug zu essen und man kann alles vertragen. Glaubt ihr mir, dass ich jetzt zum Beispiel auf einen Rostbraten gar nicht scharf bin? Wir haben von unserer Küche auch hier schon Rostbraten erhalten. In dieser Beziehung kennen wir keinerlei Sorgen. Zitat, die Liebe des Soldaten geht doch durch den Magen, heißt ein Soldatenspruch. Das wissen heute unsere Speisezettelmacher viel zu gut. Von Herrn Möck erhielt ich in den letzten Tagen einen Brief. Ich war ganz erstaunt. Eine arg große Freude hat mir Heidi mit einem Büchle gemacht, in der sie ihre Briefe an mich in den ersten beiden Kriegsmonaten einschrieb. Oh, wie romantisch. Und wie geht es euch daheim? Könnt ihr noch Tennis spielen? Wir haben schöne Tage und die Spinnen ziehen lange Fäden. So müsste es einen schönen Altweibersommer geben. Ist Mutter jetzt wieder ganz hergestellt oder hat sie ab und zu noch mit den Hämorrhoiden zu tun? Ich bin gespannt, was mir Vater von den Großeltern in Dinglingen schreibt. Mir geht's natürlich prima, meinen Kameraden ebenso. Wir sind alle so gut auf den Damm wie damals, als wir auszogen. Einen 7. bis 11. Ring bekommen wir wahrscheinlich. Die schriftliche Bestätigung ist bloß noch nicht da. So etwas hätte ich mir früher nie träumen lassen. Wenn wir unser Rohr anpinseln, werden wir eine Aufnahme machen, damit ihr auch seht, wie es aussieht. Für heute seid recht herzlich gegrüßt von euren Willi. Viele Grüße auch an Onkel Paul, ferner an Frau Schwenninger und Herrn und Frau Nowak. Liebe Hörer, zum Ende dieses längeren und aufschlussreichen Briefes gibt es vielleicht noch hier und da etwas zu kommentieren. Erstens das Bild, über das er da spricht, mit den Ringen, die er da auf das Rohr der Flak malt. Das haben sie bereits in der Bilderleiste, Bilder von Willi, das können Sie sich gerne nochmal anschauen. Das habe ich schon vor ein paar Wochen reingetan, aber das müsste genau das sein, worauf er sich hier Ende September bezieht. Zweitens zum Thema Versorgung der Truppen. Da hatten tatsächlich die Nationalsozialisten Nationalsozialisten die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg gezogen, dass ein schlecht versorgtes Volk, eine schlecht versorgte Armee unmöglich dauerhaft motiviert werden konnte. Insofern war die Expansionspolitik der Nationalsozialisten stets eng verknüpft mit den wirtschaftlichen Interessen des Reichs. Auch der Überfall der Sowjetunion erfolgte unter anderem deswegen, weil man dringend zur Fortsetzung des Krieges die Rohstoffe des Sowjetstaates wirklich dringend benötigten. Die besetzten Gebiete wurden systematisch ausgebeutet, wie eine Zitrone ausgedrückt, um dem deutschen Volk die Kriegsführung und der deutschen Armee die Kriegsführung so leicht wie möglich zu machen. Also kein Wunder, dass Billy schreibt, dass im Ersten Weltkrieg die Versorgung der Truppen wahrscheinlich nicht so gut gewesen ist. Drittens vielleicht noch etwas zu Willis Beobachtungen gegenüber der Sowjetunion und der Sowjetbürger. Tatsächlich hatten die Bolschewisten nach dem Putsch 1917 den weißen Terror des Zarenreiches durch den roten Terror der Bolschewisten ersetzt. Darunter litten nicht nur politische Gegner in der Anfangszeit, sondern zunehmend auch das normale Volk, was sich beispielsweise der Kollektivierung der Landwirtschaft entgegensetzen. Den Holodomor in der Ukraine, wo viele Millionen Menschen auf dem Land durch eine Hungersnot, die politisch erzwungen worden ist, durch Stalin zum Opfer fielen. Hinzu kamen in den 1930er Jahren der Verfolgungswahn von Stalin selbst, der innerhalb der Partei, aber auch vor allem innerhalb des Militärs vermeintliche und echte Gegner seiner Politik jagte und umbringen ließ. Das Land also, das Willi und die deutsche Wehrmacht mit Krieg überziehen, ist ein Land, was ohnehin schon durch Jahrzehnte von rotem Terror gekennzeichnet ist. Liebe Hörer, kommen wir damit zum zweiten Brief von Willi Ende September, Russland am 28. September 1941. Ich lese sie vor. Liebe Eltern, zwei Briefe von Mutter kamen auf einmal an, der vom 11. und der vom 15. Recht herzlichen Dank. Den Film brauche ich jetzt eigentlich nicht. Mein Kamerad hat noch einen und ich habe auch noch einen. Die beiden reichen uns schon. Schließlich gibt es bei uns noch andere Apparate und ich hoffe, dass ich da auch noch Bilder bekommen kann. Wenn es möglich ist, dass ihr mir die bestellten Aktzüge machen lassen könnt, dann schickt sie mir jetzt bitte gleich. Am besten nicht alle in einen Umschlag, damit, wenn ihr was verloren ginge, nicht alles verloren ginge. Wenn ich mal in Urlaub heimkomme, dann würde ich gern für eine Weile Mutters Apparat mitnehmen. Wenn ihr übrigens jemals eine preiswerte Leica erhalten könnt, ich kaufe sie gleich. Über die Schallplatten kann ich natürlich jetzt nichts sagen. Einige kenne ich. Neue Platten weiß ich keine, da müsste ich schon einen Katalog ansehen. Fotografiert worden am Klavier bin ich nie. Ich habe nur zweimal gespielt, einmal in jener geschilderten Nacht, als ein verwundeter Kamerad bei mir saß, einmal an einem Morgen, als ich in unserer Zeltkantine alleine war. Da ich nichts auswendig mehr kann, kann ich nicht mehr anderen Leuten was vorspielen. Die Sache mit dem Bild muss also auf einem Irrtum beruhen. Ebenso unnütz wird es sein, zu meinen, ich sei mal bei der Wochenschau dabei. Wir liegen immer in ruhigen, abgelegenen Feldstellungen. Auf unserem Plätzen sollen schon Filmwagen gewesen sein, aber ich komme nie dorthin. Liebe Hörer, hier spricht offensichtlich der Wunsch der Mutter, ihren Sohn zum Beispiel bei einem Klavierspiel oder auf eine andere Art und Weise sogar in einem Film mal wieder leibhaftig sehen zu können. Interessant ist auch die Bemerkung gegenüber den Filmteams. Tatsächlich nutzen die Nationalsozialisten außerordentlich die neuen Medien, um die Schlacht der Heimat möglichst authentisch, möglichst nah darstellen zu können. Embedded Journalists gab es eigentlich bei allen Waffengattungen. Ihnen vor allem aus der Popkultur bekannt wird die Rolle von Herbert Grönemeyer in Das Boot sein. Ziel war es natürlich einerseits, die Heimatfront von dem Sinn und Zweck der Anstrengung zu überzeugen, sie aber auch darüber zu versichern, dass es ihren Söhnen, ihren Brüdern, ihren Vätern gut ging an der Front. Weiter bei Willi. Mit dem, was Franz Claus schildert, haben wir nichts zu tun. Unklar, was der gesagt hat. Wir sind Angehörige der Luftwaffe, auch nicht dem Heer zum Erdkampf beigegeben. Erdeinsätze kommen für uns nur in Betracht, wenn Anlagen der Luftwaffe von der Erde aus bedroht werden oder wenn Leute, zum Beispiel Offiziere, unbedingt das EK wollen. Da war ich ja auch dabei. Sie erinnern sich, diesen Erdeinsatz da in der Kesselschlacht von Smolensk. Mir geht es wie immer sehr gut. Die letzten Tage brachten zwar einige Stellungswechsel, sonst war es aber ruhig. In der Ukraine soll eine große Schlacht bei Kiew zu Ende gegangen sein, habe ich gehört. Sie auch, liebe Hörer. Die letzte Zeitung ist vom 8. Ich kenne mich also sehr schlecht in Russland aus. Nun, die Schlacht von Moskau wird auch nimmer fern sein. Aha. Wink mit dem Zaunsfall hier von Willi für seine Eltern. Gestern traf ich einen Kameraden, der früher schon bei uns war, bis vor 8 Tagen noch in Deutschland war und nun zu unserer Einheit zurückkehrte. Ich fragte ihn über die Meinungen der Heimat. Er sagte, man sei überrascht von der Leistung der Truppe. Doch befürchte man, dass wir von dem Winter nimmer fertig werden würden. Ach was, wir kriegen zwar manchmal kalte Pfoten und Zehen, aber es wird uns doch gelingen, die sowjetische Wehrmacht vor dem Winter vollends zu zertrümmern. Haben wir am 22. Juni ein anderes Ziel gehabt? Ich weiß nichts davon. Auf was soll sich Stalin noch stützen, wenn seine Rote Armee zerschlagen ist? Auf das Volk, das er seit 20 Jahren terrorisiert, verhungern lässt? Plagt, bespitzeln lässt? Und wenn Petersburg, Moskau und das Donetsk-Becken gefallen sind, woher soll Stalin neue Panzer, neue Artillerie, neue Flugzeuge bringen? Ich glaube ganz bestimmt, dass wir es dieses Jahr schaffen. So, das nächste Mal will ich wieder mehr erzählen, was wir treiben. Jetzt kommt gerade das Abendessen und ein prima Bohnenkaffee. Drum sag ich für heute gute Nacht und grüße euch recht herzlich. Immer euer Willi. Liebe Hörer, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Willi weiß, dass die Offensive gegen Moskau nun kurz bevorsteht. Wichtig ist ihm nun jetzt Selbstvertrauen gegenüber den Eltern zu zeigen und auch die Zweifel in der Heimat, ob dieser Krieg, ob dieser Feldzug noch in diesem Jahr oder überhaupt zu gewinnen sein wird, zu zerstreuen. Nächste Woche geht's dann also los mit dem schlammigen Sturm auf Moskau. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.